Ja, wir haben gerade ein wunderschönes Lied gesungen. Ich mag das Lied sehr. Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du so, so gut. Das kann man nur sagen, wenn man Jesus persönlich kennt. Das kann man nur sagen, wenn man mit Jesus persönlich unterwegs ist. Und genau das haben wir auch gesungen. Ich kenne dich als Freund, Vater. Und manchmal denke ich mir so, wenn ich das so singe, boah, vielleicht hast du einen Vater, der nicht so gut war. Aber Gott ist ein echter Vater, Gott ist ein guter Vater und Gott ist unser Freund. Und wir können mit Gott wirklich eine persönliche Beziehung haben und genau darum soll es heute auch in der Predigt gehen. Wer von euch ist schon einmal umgezogen? Gibt es welche, die noch nie umgezogen sind? Ja. Okay, ich glaube, es gibt auch jemanden hier, der ist über 10-mal schon umgezogen, oder? Einmal die Hand heben. Ja, siehst du, 1, 2, sind ein paar dabei. Man zieht um, man bezieht ein neues Haus oder eine neue Wohnung oder eine gebrauchte Wohnung. Man hat neue Nachbarn. Und schon nach kurzer Zeit weiß man sehr viel über diese Nachbarn. Man guckt immer so aus dem Fenster, wenn einer vorbeifährt oder aus dem anderen Fenster und dann weiß man echt schon sehr viel über sie. Zum Beispiel da wohnt in der Nachbarschaft der Werner und der Werner, der hat echt viel Geld. Wisst ihr warum? Jedes Mal, wenn er an deinem Haus vorbeifährt, hat der ein anderes Auto. Jedes Mal. Inge, auch eine Nachbarin, die liebt Blumen. Ständig läuft sie mit Blumen an deiner Wohnung oder an deinem Haus vorbei und manchmal kommt sogar ein Transporter und bringt ihr Blumen. Also die liebt Blumen. Und Michael und Sabine, die sind ständig im Urlaub. Ständig sind die Rollläden runter, das Tor zur Einfahrt ist zu, also die sind nur im Urlaub. Und heute soll es um jemanden gehen, der auch sehr viel weiß. Es ist Jephtha, er ist ein Richter aus dem Volk Israel. Und ich weiß nicht, wer von euch kennt Simson? Sehr viele. Wer von euch würde sich trauen, die Geschichte von Jephtha hier vorne zu erzählen? Bitte einmal die Hand heben. André, sehr gut. Genau, es soll heute um Jephtha gehen, es geht heute um seine Lebensgeschichte, die finden wir in Richter 11 und 12, zwei Kapitel. Und ja, im Endeffekt die Vorgeschichte von Jephtha finden wir in Richter Kapitel 10. Und die Bibel ist Gottes Wort, das haben wir heute schon am Ufer gesagt, das ist das, was wir glauben. Die Bibel ist von Anfang bis Ende Gottes Wort. Sie ist von Gott inspiriert, von Menschen geschrieben, aber es ist das, was Gott uns sagen möchte. Die Bibel ist sehr vielseitig. Die Bibel überführt Menschen, die auf dem falschen Weg sind. Die Bibel tröstet Menschen, die verzweifelt sind, keinen Ausweg kennen. Die Bibel, die zeigt denen, die nicht wissen, wohin sie sollen, den Weg. Aber die Bibel kann auch manchmal echt sperrig sein. Wisst ihr, was ich meine? Wer hatte schon mal das Gefühl, die Bibel ist ein bisschen sperrig? Also so, ich verstehe gar nicht, was ich lese, wofür steht das da? Was hat das mit Gott zu tun? Warum steht das überhaupt in der Bibel? Welche Menschen lebten denn zu jener Zeit? Und genauso ein Buch ist auch das Buch Richter. Das Buch Richter ist sehr herausfordernd. Es ist eigentlich ein total trauriges Buch. Das Buch Richter zeigt eine Spirale des Verfalls. Es wird immer schlimmer. Und wenn ihr anfangt, Richter zu lesen, es wird gefühlt immer schlimmer. Und über die letzten zwei Kapitel könnte man hier gar nicht predigen. Also könnte man schon, aber es wäre sehr herausfordernd. Es zeigt die Verdorbenheit des Menschen. Es zeigt, wie tief ein Mensch sinken kann. Es zeigt moralischen und geistigen Verfall des Volkes Israels und auch der Richter. Das heißt, das sind hier die 7 Richter, über die wir predigen. Das heißt, dass es von Richter zu Richter auch irgendwie schlimmer wird. Und jetzt sind wir bei Jephtha angelangt. Das ist der vorletzte, über den wir predigen wollen. Und auch das Lebensbild von Jephtha ist sehr herausfordernd. Und bevor das Volk Israel in das verheißene Land kommt, die ziehen ja aus Ägypten raus, durch das Schilfmeer und kommen dann nach Israel. Und bevor sie in dieses Land kommen, hat Gott ihnen etwas gesagt. Und Gott hat ihnen gesagt, wenn dich der Herr, dein Gott, in dieses Land bringen wird, dann sollst du den Herrn nicht vergessen. Dann sollst du dem Herrn dienen. Und dann darfst du auf gar keinen Fall anderen Göttern dienen. Auf gar keinen Fall. Aber das Volk Israel tut was? Genau das, was sie nicht tun sollen. Sie beten zum Beispiel den Baal an. Der Baal ist ein Wetter- und Fruchtbarkeitsgott oder Götzen. Das heißt, die Menschen haben ihn angebetet und ihm Opfer dargebracht, damit die Frau Kinder bekommt, damit die Ernte gut wird, damit man Vermögen aufbaut und damit gut Wetter ist. Aber dieser Götzen forderte da auch hin und wieder Menschenopfer. Meistens forderte dieser Götzen das erstgeborene Kind der Familie, sodass die Menschen damals ihre eigenen Kinder für diese Götzen, für Baal geopfert haben. Dann gab es da zum Beispiel die Astarte, die betete das Volk Israel auch an. Sie war auch eine Göttin der Fruchtbarkeit und demzufolge waren die Rituale, die sie verlangt hat, sehr unmoralisch. Das Volk Israel betete noch die Götter der Aramäer, der Zidonier, der Moabiter, der Ammoniter und der Philister an. Zusammengefasst, das Volk Israel ist jetzt ein Punkt, bevor Jephtha auftritt, wo sie eigentlich alle Götter anbeten, außer ihren eigenen Gott. Sie beten alle Götzen der Völker drumherum an, nur den einzig wahren Gott nicht. Sie sind wieder an einem Tiefpunkt und noch mal tiefer als zuvor. Gott wird zornig und Gott gibt sie in die Hand der Philister. Die Philister kommen aus dem Westen. Das ist hier, das ist jetzt ungefähr, wo der Gazastreifen ist. Da kommen die Philister her. Und auf jeden Fall, da steht Ammon, ja, ihr seht's. Die Ammoniter kommen aus dem Osten. Und von beiden Seiten wird das Volk Israel angegriffen. Die Ammoniter, das sind Nachfahren von Lot. Die Frau von Lot kennt ihr wahrscheinlich, das ist die Frau, die zur Salzsäule geworden ist. Und die Ammoniter, die rechts wohnen, das sind die Nachfahren von Lot. Und von beiden Seiten werden sie bedrängt. Und ihr seht in der Mitte den blauen Fluss, das ist der Jordan. Oben ist der See Genezareth, unten ist das Tote Meer, wo ihr baden könnt, ohne dass ihr schwimmen können müsst. Genau. So, und von oben nach unten fließt dann der Jordan. Und die Ammoniter sind so bis zu dem Jordan vorgedrungen. Dort waren die Stämme Ruben, Gad und die Hälfte von Manasse. Und die haben sie dort bedrängt. Die haben sie geknechtet. Die haben sie, ja, bekämpft. Und dann passiert es, dass nach 18 Jahren gehen die Ammoniter weiter. Die Ammoniter gehen weiter, die gehen über den Jordan und greifen jetzt noch Juda, das ist ganz unten, da ist auch Jerusalem, Juda, Benjamin und Ephraim an. Und dann kann das Volk nicht mehr. Die sind am Ende, die sind fertig, die schreien zu Gott und bitten Gott, hilf uns. Und Gott hat wieder Erbarmen, Gott nimmt sich seines Volkes an, er möchte das Volk retten. Und die Ammoniter sammeln sich wieder, um das Volk Israel wieder anzugreifen. Und das Volk Israel sammelt sich auch. Die kommen zusammen und merken, die haben gar keinen Anführer. Das ist ein Problem. Und zu dieser Zeit beginnt der Bericht von Jephtha. Jephtha hatte kein einfaches Leben. Ich glaube nicht, dass der Vater von Jephtha alles richtig gemacht hat. Jephtha hatte mehrere Brüder, was erstmal gut ist, aber es waren Halbbrüder. Er hatte zwar denselben Vater wie seine Brüder, aber die Mutter von Jephtha war eine Prostituierte. Und als die Jungs in der Familie groß wurden, da sagten seine Brüder zu ihm, hau ab, wir wollen dich in unserer Familie nicht haben. Und warum? Wir wollen das Erbe nicht mit dir teilen. Wenn unser Vater nicht mehr ist, dann sollst du nichts von dem Kuchen abhaben, weil du bist von einer anderen Frau. Das verletzt Jephtha, er flieht in die Wüste nach Tob. Das ist ganz oben rechts. Er flieht in die Wüste nach Tob, das ist heute Jordanien. Und dort wohnt er ca. 50 bis 100 Kilometer von seiner Familie, von seinen Brüdern, die aber nichts mit ihm zu tun haben wollen, entfernt, weit weg. Während er da wohnt, sammelt er zwielichtige und ehrenlose Männer um sich herum. Jephtha wird zu einem berüchtigten Bandenchef. Seinen Lebensunterhalt verdient er nicht damit, dass er irgendwie Ziegel formt oder Werkzeuge verkauft oder irgendwas anbaut, sondern seinen Lebensunterhalt verdient er damit, dass er andere überfällt, dass er plündert und ausraubt. Und die Männer, die da mitmachen, die folgen ihm. Er ist eigentlich moralisch nicht viel besser als seine Brüder, die ihn rausgeschmissen haben. Und in der letzten Woche haben wir gehört von Abimelech. Und Abimelech hat, um seine eigenen Brüder umzubringen, genauso eine Bande angeheuert. Ja, und in so einer Bande war der Jephtha der Bandenchef. Und in dieselbe Zeit, wo Jephtha dieser Bandenchef ist, fällt dieser Angriff der Ammoniter auf das Volk Israel. Und auf der Suche nach einem Anführer überlegen die Ältesten des Volkes, wen nehmen wir denn als Anführer? Und da fällt ihnen Jephtha ein, den sie rausgeschmissen haben. Er ist zwar der Anführer einer richtig ehrenlosen Bande, aber auf der anderen Seite ist er ein guter Kämpfer mit Führungserfahrung. Und so lesen wir in Richter 11, 6 bis 9, und sie sprachen zu Jephtha, komm und sei unser Anführer, und wir wollen die Ammoniter bekämpfen. Aber Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead, habt ihr mich nicht einst gehasst und aus dem Haus meines Vaters gestoßen? Warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Not seid? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha, darum haben wir uns auch an dich gewandt, dass du mit uns gehst und gegen die Ammoniter kämpfst und du unser Haupt bist, über alle, die in Gilead wohnen. Da sprach Jephtha zu den Ältesten von Gilead, wenn ihr mich zum Kampf gegen die Ammoniter zurückholt und der Herr sie vor mir preisgibt, werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein? Die Reaktion von Jephtha, als diese Männer zu ihm kommen, ihn als Führer, als Heerführer haben wollen, ist, seid ihr nicht diejenigen, die mich rausgeschmissen haben? Seid ihr nicht diejenigen, die mich gehasst haben, die mich nicht haben wollten? Man merkt bei Jephtha, der Stachel, der sitzt tief. Es ist voller Bitterkeit. Die seine Reaktion zeigt, wie er verletzt ist, wie er immer noch verletzt ist, wie er Groll in seinem Herzen hat. Und es muss schon eine gewisse Zeit vergangen sein, weil sich die Männer um ihn gesammelt haben, weil eine Bande gegründet wurde, weil sie Raubzüge vorgenommen haben. Es muss eine gewisse Zeit gewesen sein, aber es tat immer tief drin noch richtig weh. Und seine Vergangenheit beeinflusst seine Reaktion. Und es ist interessant, wenn wir die Gesprächsführung sehen, dann sehen wir, die kommen zu ihm und sagen, sei unser Anführer. Also sowas wie, sei unser Heerführer für diesen Krieg. Dann geht's weiter. Dann sagen die, darum sind wir zu dir gekommen, damit du mit uns gehst und gegen sie kämpfst. Und dann gehen sie schon einen Schritt weiter und sagen, dass du unser Haupt bist über alle, die in Gilead wohnen. Das war alles, was rechts vom Jordan war. Ziemlich großes Landstück. Dass du das Haupt bist. Und dann geht Jephtha sogar noch weiter und sagt er so, wenn ich komme und kämpfe, ja, werdet ihr mich dann wirklich zu eurem Oberhaupt machen? Hier tut sich für Jephtha die Möglichkeit auf, Geschichte umzuschreiben. Vom Flüchtling zum Herrscher. Vom Gehassten zum Oberhaupt. Vom Vertriebenen zum Chef. Und als sie ihm das zusichern, ein Vers weiter, geht Jephtha mit. Und er wird zum Anführer im Krieg und zum Oberhaupt. Und jetzt bekommt er das von dem Volk, was ihm lange verwehrt worden war. Er bekommt Anerkennung, er bekommt Autorität und Zugehörigkeit. Was war das Motiv von Jephtha? Warum geht er mit? Hat er gesehen, dass das Volk Israel wirklich in Not ist, dass es ihnen schlecht geht, dass seine Brüder am Kämpfen sind, dass sie angegriffen werden, dass sie leiden? Er hat nur gesehen, dass es die perfekte Möglichkeit ist, an die Macht zu kommen und zu herrschen. Werdet ihr mich wirklich zum Herrscher machen? Ja? Sichert ihr mir das zu? Es geht ihm in erster Linie gar nicht um das Wohlergehen des Volkes. Es geht ihm in erster Linie darum, dass er Macht bekommt und dass er der Herrscher ist. Und vor 2 Wochen, deswegen vor 1 Woche Abimelech, vor 2 Wochen war Gideon, ich lade euch ein, auf YouTube die Predigten zu hören. Vor 2 Wochen haben wir von Gideon gehört. Und auch als Gideon die Feinde besiegt hat, kam das Volk zu ihm und sagte, hey Gideon, sei unser Herrscher, sei unser Oberhaupt. Wisst ihr noch, was Gideon gesagt hat? Schon lang her. Gideon sagte, ich will nicht über euch herrschen und mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen. Der Herr aber soll über euch herrschen. Gott soll euer König sein. Bei Jephtha ist das anders. Jephtha sagt, macht ihr mich zum König? Macht ihr mich zum Herrscher? Dann komme ich mit, aber ich will herrschen. Und seine Motive, seine Verhandlungsstrategie haben sich nicht zufällig ergeben, weil sich gerade die Möglichkeit ergeben hat, sondern seine Motive und seine Verhandlungen sind das Ergebnis dessen, was er im Herzen getragen hat. Sein Herz war gefüttert von Bitterkeit, von Groll, von fehlender Vergebungsbereitschaft. Jephtha sagte zwar zu ihnen, dass der Herr die Feinde in seine Hand preisgibt. Jephtha wusste, dass Gott die Feinde in seine Hand geben kann. Aber er kannte Gott nicht. Er handelte nicht so, wie Gott es wollte. Jephtha wusste von Gottes Macht, aber er kannte nicht seine Gebote. Denn Gott hatte dem Volk Israel bereits schon zuvor gesagt, in 3. Mose 19, 17 und 18, da steht, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, wenn er was Falsches tut, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das ist im Alten Testament. Gott sagt das im Alten Testament, du sollst den Groll nicht in deinem Herzen wachsen lassen, das ist Sünde. Jephtha hat seinen Nächsten und das Volk Israel nicht geliebt. Das sehen wir gleich auch noch am Ende der Geschichte. Sein Wissen über Gott ist nicht die Grundlage seiner Entscheidung. Das, was er über Gott weiß, ändert nichts in dem, wie er sich verhält. Was ist die Grundlage von deinen Entscheidungen? Welche Verhaltensmuster prägen dein Leben? Sind es vielleicht nicht aufgeräumte Konflikte? Ist es vielleicht der Konflikt mit deiner Ehefrau oder deinem Ehemann? Prägt es dich? Prägt es deine Entscheidung? Was ist die Grundlage deiner Entscheidung, wenn du auf der Arbeit die Chance hast, es deinem Chef heimzuzahlen? Vielleicht prägen auch unerfüllte Wünsche dein Verhalten. Was würdest du tun, wenn du die Gelegenheit hättest, an viel Geld zu kommen, die Methode aber nicht in Ordnung wäre? Vielleicht ist dein Leben geprägt von Rachegedanken. Vielleicht, wenn sich in der Schule die Gelegenheit ergibt, dem oder der etwas heimzuzahlen. Oder vielleicht auch in deinem alltäglichen Leben, in der Nachbarschaft. Vielleicht wird dein Leben und deine Entscheidungen auch geprägt von Ablehnungen deiner Vergangenheit oder Ablehnungen deiner Kindheit. Dass du mit 50 noch da sitzt und sagst, meine Eltern haben das falsch gemacht und deswegen geht es mir so schlecht. Oder du sagst, in meiner Kindheit habe ich das gelebt und deswegen ist mein Verhalten so. Welche Verhaltensmuster prägen dein Leben? Welche Verhaltensmuster prägen deine Entscheidung? Was ist die Grundlage für deine Entscheidungen? Oder was sind deine Motive, wenn du Entscheidungen triffst? Willst du deinem Ego, willst du deinem Herzen folgen? Und denkst darüber nach, so was springt denn dabei für mich heraus? Was kann gut für mich sein? Oder du fragst, was möchte Gott von mir? Wie kann ich ihm folgen? Was möchte er von mir? Was würde Jesus tun? Und als Jephtha dann zum Herrscher ernannt wird, vor dem Volk und vor Gott, dann beginnt er seine Herrschaft eigentlich mit etwas Positivem. Auf der einen Seite sind die Ammoniter, die gegen die Israeliten kämpfen wollen, und auf der anderen Seite ist das Volk Israel, die jetzt einen Anführer haben. Und jetzt wollen die Krieg führen. Und das, was Jephtha da macht, ist etwas, was wir lernen können. Er schickt Boten zu dem König der Ammoniter und sagt, warum wollt ihr eigentlich gegen uns kämpfen? Wenn ihr mal streitet, dann fragt den anderen, warum streiten wir jetzt eigentlich? Aber der König der Ammoniter hat einen Grund. Er sagt, weil ihr als Volk Israel uns unser Land weggenommen habt. Als ihr aus Ägypten in das verheißene Land gezogen seid, habt ihr uns unser Land weggenommen und das holen wir uns jetzt zurück. Und daraufhin sehen wir in der Antwort von Jephtha, dass er die Geschichte des Volkes Israel richtig gut kennt. Er zeigt dem Ammoniterkönig ganz klar auf, dass was er behauptet, das stimmt gar nicht. Er zeigt dem Ammoniterkönig auf, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat und bewahrt hat unterwegs. Er zeigt auf, dass die den Ammonitern das Land weggenommen haben. Denn in diesem Gebiet wohnten dann schon die Amoriter. Ich weiß, es ist ja ähnlich. Ammoniter sind die Nachfolger Lots. Amoriter sind Kanaaniter. Und als das Volk Israel an diese Stelle gekommen ist, wohnten da schon die Amoriter. Die Amoriter hatten den Ammonitern das Land weggenommen. Und das Volk Israel wollte nur durch dieses Land über den Jordan ziehen. Und am Jordan ist auch das Jericho. Und die Amoriter haben gesagt, hier kommt ihr nicht durch. Und haben Israel angegriffen, als sie durch dieses Land durchziehen wollen. Das lesen wir in Richter 11, ab 21. Da antwortet Jephtha: Der Herr aber, der Gott Israels, gab dem Sihon, das ist der König der Amoriter, und seinem ganzen Volk in die Hand Israels, sodass das Volk Israel diese Amoriter schlug. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter ein, die in jenem Land wohnten. Und sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter ein, von Arno bis an den Jabbok und von der Wüste bis an den Jordan. So hat nun der Herr, der Gott Israels, die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben. Und du willst uns vertreiben? Jephtha kennt die Geschichte. Jephtha kennt Gottes Handeln. Jephtha weiß, dass da nicht die Ammoniter gewohnt haben, sondern die Amoriter. Jephtha weiß, dass Gott dieses Land dem Volk Israel geschenkt hat. Jephtha beweist mit seiner Antwort, dass er weiß, wie Gott gehandelt hat. Er erkennt an, dass Gott ihnen dieses Land geschenkt hat. Und nur ein Vers weiter sagt aber der Jephtha einen Satz, der so viel über ihn offenlegt. Das ist der Vers 24. Da sagt Jephtha zu dem König von den Ammonitern: Ist es nicht so, wenn dein Gott Chemosh dir etwas einzunehmen gibt, nimmst du es dann nicht in Besitz? Was nun der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat, das nehmen wir auch in Besitz. Hey, wenn dein Gott dir etwas schenkt, dann nimmst du das doch auch. Und jetzt hat uns unser Gott was geschenkt und dann nehmen wir das auch. Das, was er damit macht, ist, dass er den Götzen Chemosh auf dieselbe Stufe stellt wie den einzig wahren Gott. Für ihn, für Jephtha, hat jede Nation seinen Gott, an den man glaubt, der einen durch Kriege führt, der einem hilft, der einem das Land gibt oder halt nicht gibt. Und das zeigt auf, dass wenn Jephtha von Gott spricht, bedeutet es nicht, dass Jephtha Gott kennt. Jephtha weiß viel über Gott, aber Jephtha kennt Gott nicht persönlich. Er hat keine persönliche Beziehung zu ihm. Der König der Ammoniter, der hört nicht auf Jephtha. Für den ist das alles Geschwafel. Und so kommt es zu dem Kampf. Und vor dem Kampf kommt der Geist Gottes auf Jephtha. Gott befähigt Jephtha für diesen Kampf und schenkt ihm den Sieg. Kurz vor dem Kampf geht Jephtha aber in die dritte Verhandlung. Was war die erste Verhandlung von Jephtha? Wo hat er verhandelt? Ich mache das nur, wenn ihr mich zum Herrscher macht, okay? Er hat mit den Ältesten des Volkes Israel verhandelt. Das zweite Mal handelt er jetzt. Genau. Er sagt, oder er gibt ein Versprechen. Er sagt, wenn du die Ammoniter, also die Feinde, in meine Hand gibst, wenn du die Ammoniter in meine Hand gibst, so soll das, was zu meiner Haustür heraus mir entgegenkommt, wenn ich in Frieden von den Ammonitern zurückkehre, dem Herrn gehören. Und ich will es als Brandopfer darbringen. Die erste Verhandlung war mit den Ältesten des Volkes. Macht mich zum Herrscher. Die zweite Verhandlung war mit dem König der Ammoniter. Warum kämpfen wir eigentlich nicht? Lass uns unser Land und geh nach Hause. Und die dritte Verhandlung war jetzt mit Gott selbst. Und er sagt, Gott, wenn du mir den Sieg gibst, dann gebe ich dir das, wenn ich nach Hause komme, nach meinem Sieg, das Erste, was mir aus meinem Haus entgegenkommt, das werde ich dir als Brandopfer darbringen. Jephtha geht in die Verhandlung mit Gott. Jephtha dachte falsch über Gott. Ich gebe dir das und du gibst mir das andere, wie so ein Kuhhandel. Ich werfe eine Münze ein und bekomme das, was ich von Gott haben möchte. Gott als Wunschautomat. Jephtha sieht Gott so als Verhandlungspartner auf Augenhöhe. Wir sehen die Reaktion von Gott nicht. Gott schenkt dem Volk Israel unter Jephtha einen großen Sieg. Und als er siegreich nach Hause kommt, kommt ihm wer entgegen? Seine Tochter. Seine Tochter kommt singend und tanzend entgegen, um ihren Vater zu feiern, der diesen Sieg errungen hat. Es war seine einzige Tochter. Es war sein einziges Kind. Jephtha zerreißt seine Klamotten vor Traurigkeit. Jephtha ist erschüttert über das, was sich dort gerade abspielt. Und dann sagt er einen Satz, der auch sehr vielsagend ist. Meine Tochter, mir bricht das Herz. Was für ein Kummer bereitest du mir? Denn ich habe dem Herrn ein Versprechen gegeben und kann es nicht mehr zurücknehmen. Jephtha tut hier glatt so, als wäre seine Tochter schuld von diesem blöden Versprechen. Was für ein Kummer bereitest du mir? Meine Tochter, wie kannst du nur sowas tun? Seine Tochter sagt so, hey, wenn du das versprochen hast, musst du es durchführen. Aber gib mir bitte noch 2 Monate Zeit, damit ich mit meinen Freundinnen trauern darf. Jephtha gibt ihr die Zeit, die die Tochter bei ihm erbeten hat, eine Zeit der Trauer mit den Freundinnen. Und danach vollzieht er sein Gelübde, steht in der Bibel. Er tut das, was er versprochen hat. Im Alten Testament werden Brandopfer über 250 Mal erwähnt. Und nie geht es um eine bildliche Darstellung, sondern es ist immer das, was tatsächlich passiert. So dass ich davon ausgehe und es glaube, dass er seine Tochter wirklich umgebracht hat. Wie grausam. Und ich habe euch gesagt, es ist wirklich herausfordernd, über das Lebensbild von Jephtha zu sprechen. Jephtha handelt hier genauso wie die Nachbarvölker. Er opfert einen Menschen für Gott, so wie die Nachbarvölker für ihre Götzen Opfer darbringen. So, als gäbe es keinen Unterschied zwischen Gott und den Götzen. Und dann stellt sich die Frage, musste er seine Tochter opfern? Musste er sein Versprechen erfüllen? Er sagt es ja, denn ich habe dem Herrn ein Versprechen gegeben und ich kann es nicht mehr zurücknehmen. Eins vorneweg, Gott möchte niemals Menschenopfer, niemals. Nirgendwo in der Bibel finden wir das, dass Gott das fordert. Vielmehr lesen wir in 5. Mose 12, 31, du sollst dem Herrn, dein Gott, nicht auf diese Weise dienen. Nicht so, wie die den Götzen dienen. Du sollst ihm anders dienen. Denn alles, was ein Greuel für den Herrn ist, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. So wie die ihre Götzen dienen, damit will Gott nichts zu tun haben. Gott hasst es, was sie tun. Sondern ja, sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. Gott benennt es sogar explizit, was er genau hasst. Und was macht Jephtha? Das, was Gott hasst. Es war Gott ein Greuel, etwas, was er verabscheut hat. Aber Jephtha sagt ja, ich muss das Versprechen einhalten. Und in 4. Mose 30, 3 lesen wir, wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder ein Eid schwört. Das hat Jephtha gemacht. Womit er seine Verpflichtung auf seine Seele bindet, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern gemäß allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er handeln. Deswegen die Warnung an mich und an dich. Pass auf, was du sagst. Pass auf, was du versprichst. Pass auf, was du schwörst. In der Bibel steht, dass das, was du versprichst, das sollst du auch einhalten. Und deswegen sollen wir nicht vorschnell reden, nicht vorschnell versprechen. Es ist also zuerst gar nicht verkehrt, dass Jephtha das einhalten möchte, was er versprochen hat. Aber in 3. Mose 5, die Verse 4 bis 6 lesen wir auch, oder wenn jemand leichtfertig mit seinen Lippen schwört, das hat Jephtha definitiv gemacht, Gutes oder Böses zu tun zu wollen, irgendetwas von dem, was ein Mensch so leichtfertig schwören mag, und es war ihm verborgen. Er erkennt es aber nun und hat sich in einer dieser Sachen schuldig gemacht. Wenn er nun durch etwas derartiges Schuld auf sich gebracht hat, so bekenne er, woran er sich versündigt hat und bringe dem Herrn sein Schuldopfer dar für seine Sünde, die er begangen hat. Wenn ich mit meinem Versprechen dazu gezwungen werde, etwas zu tun, was Gott hasst, was Gott ein Greuel ist, was Sünde vor Gott ist, dann soll ich dafür Buße tun und nicht weiter sündigen. Aber Jephtha kennt Gott nicht. Jephtha sagt, wenn ich es versprochen habe, muss ich es einhalten, auch wenn Gott das gar nicht will oder wenn das Sünde ist. Die anderen opfern auch ihren Götzen. Also mache ich das auch. Anstatt seine Schuld einzugestehen, anstatt einzugestehen, dass er leichtfertig etwas geschworen hat, dass er sich in dieser Sache versündigt hat, dass er schuldig geworden ist an Gott und an seiner Tochter, anstatt es einzugestehen, vollzieht er etwas an seiner Tochter, was Gott hasst. Und er hatte 2 Monate Zeit. Die Tochter war 2 Monate weg, um zu trauern. Er hatte 2 Monate Zeit, um vor Gott einzugestehen, ich habe falsch gehandelt, Gott, ich kenne dich nicht. Aber er steht seine Schuld nicht ein, bittet nicht um Vergebung für seine unbedachten Worte. In seinen Verhandlungen mit dem Ammonitern erkennt man, dass er viel über Gott weiß und sein Handeln und auch über das Handeln mit dem Volk Israel weiß. In seinem Versprechen gegenüber Gott und anhand der Opferung seiner Tochter erkennen wir, dass er Gott nicht kennt. In Hosea lesen wir, was Gott möchte. Hosea 6, Vers 6 steht, denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Gott wollte nicht, dass Jephtha das tut. Gott wollte, dass Jephtha Gott kennenlernt. Sein Opfer zeigt nicht seine Beziehung zu Gott, sondern sein Opfer zeigt seine fehlende Beziehung zu Gott. Wer ist Gott für dich? Ist er nur einer von vielen Göttern, damit jeder so in seinem Glauben seinen Frieden findet? Oder ist Gott der einzig wahre Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der dich erlöst hat, der dein Vater ist? Ich kenne dich als Vater. Ich kenne dich als Freund. Ist er vielleicht einfach nur ein Wunschautomat in deinem Leben oder ein Verhandlungspartner? Herr, wenn du mir das gibst, dann werde ich dir das geben. Herr, gib mir das. Herr, gib mir jenes. Herr, gib mir dieses. Oder ist Gott vielleicht auch für dich einfach nur so ein spirituelles Ruhekissen, zu dem du hin und wieder Kontakt aufnimmst, wenn du ein bisschen wieder spirituellen Input brauchst? Wohin gehst du mit deiner Schuld? Wohin gehst du oder was machst du, wenn du etwas versprichst, was du nicht einhalten kannst? Wenn du etwas versprochen hast, von dem du weißt, dass es Sünde ist, dass Gott es nicht will, ignorierst du es einfach? Sagst du, ja, ist doch nicht so schlimm, war doch gar nicht so gemeint, nehmt es doch nicht so ernst. Jephtha hat Dummheit mit Dummheit bekämpft. Er hat Schuld nicht eingesehen und damit seine Schuld immer größer gemacht. Wie handelst du, wenn du dich versündigt hast? Wie handelst du, wenn du vor Gott falsch gehandelt hast? Versuchst du dich auch zu verstecken? Es gibt viele Beispiele in der Bibel von Menschen, die versucht haben, sich vor Gott zu verstecken. Könnt ihr nachlesen. Versuchst du vielleicht auch zu verheimlichen, zu vertuschen, die Schuld irgendwie nicht ganz so groß aussehen zu lassen? Oder du versuchst das vielleicht aus eigener Kraft wieder gerade zu biegen, alles dran zu setzen, damit man es nicht merkt. Anstatt zu deinem Vater im Himmel zu kommen und ihm zu bekennen, dass du schuldig vor ihm bist, dass du Mist gebaut hast, um Vergebung zu bitten. Das kannst du aber nur tun, wenn Jesus dein Vater ist. Das kannst du tun, wenn du ihn kennst. In 1. Johannes 2, Verse 1 bis 2 lesen wir, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Hey, du musst deine Schuld nicht versuchen zu vertuschen. Du musst deine Schuld nicht verbergen. Du musst nicht so tun, als hättest du keinen Dreck am Stecken. Du kannst zu Jesus kommen, du kannst ihm deine Schuld vorlegen. Und er ist das Sühnopfer für dich. Er spricht dich gerecht. Er spricht dich heilig. Und zum Abschluss des Lebensberichtes über Jephtha wird uns berichtet, dass die Männer aus dem Stamm Ephraim zu ihm kommen. Das waren die, die auf der linken Seite gelebt haben. Die Männer aus dem Stamm Ephraim kommen zu ihm und fragen ihm so: Hey, Jephtha, warum hast du uns nicht zu Hilfe geholt, als wir gegen die Ammoniter gekämpft haben? Wobei, ich finde, Fragen war es nicht. Weil wenn wir lesen, wie sie gefragt haben, naja, die sagen: Warum bist du gegen die Ammoniter in den Kampf gezogen und hast uns nicht gerufen, dass wir mit dir ziehen? Bis dahin finde ich die Frage ja ganz okay. Und dann sagen die: Wir wollen dein Haus samt dir mit Feuer verbrennen. Ist jetzt nicht die feine Art einer Nachfrage. Also, ich sage mal so, als sie zu Jephtha kamen, die waren nicht sehr sie waren vielleicht lösungsorientiert, aber sie wollten keine gemeinsamen Nenner. Und das löst etwas in Jephtha aus. Wisst ihr, was er wollte, als sie ihn gerufen haben? Werde ich euer Oberherrscher sein? Und jetzt kommen die Leute aus dem Stamm Ephraim und sagen so: Warum hast du uns nicht gerufen? Wir verbrennen dich und dein Haus. Da hätte der auch in der Wüste tot bleiben können. Die Männer in der Wüste sind ihm wenigstens gefolgt. Jephtha sagt zu ihnen so: Hey, ich habe euch gerufen. Wir haben echt gekämpft, es war hart. Ich habe euch gerufen, ihr seid aber nicht gekommen. Daraufhin beleidigen die Ephraimiter ihn und seine Nachfolger als Flüchtlinge. Als Flüchtlinge. Er ist geflohen. Er ist von zu Hause weggelaufen. Und statt Herrscher, statt Dankbarkeit und Lobpreis für Jephtha, wird er hier als Flüchtling beschimpft. Und als das passiert, ist es vorbei. Es entsteht ein hitziger Kampf unter dem Volk Israel. Die fangen an, sich gegenseitig zu bekämpfen. Flüchtling. Das war das, was er mit seiner ersten Verhandlung ein für alle Mal ausmerzen wollte. Was er vergessen machen wollte. Der Kampf artet in einen Bürgerkrieg aus. Und Jephtha und seine Soldaten bringen 42.000 Männer aus dem Stamm Ephraim um. 42.000 Männer aus dem eigenen Volk. Und ich habe euch gesagt, Jephtha hat das Volk Israel nicht geliebt. Die Spirale von Anfang an bei den Richtern und bei dem Volk, es wird immer schlimmer. Wenn Jephtha das Volk geliebt hätte, hätte er nicht 42.000 Männer aus seinem eigenen Volk umgebracht. Was für ein trauriges Ende dieser Lebensgeschichte. Jephtha handelt aus verletzter Ehre. Jephtha handelt im ungezügelten Zorn. Ist euch aufgefallen, wie oft Jephtha gefragt hat: Gott, was soll ich tun? Wie häufig hat er gefragt? Habt ihr aufgepasst? Gar nicht. Jephtha hat nicht ein einziges Mal gefragt: Gott, was ist dein Wille? Gott, was sollen wir tun? Erinnert euch an Gideon. Gideon war ein Angsthase. Aber Gideon hat mit Gott geredet. Gideon hat sich von Gott leiten lassen. Jephtha nicht. Jephtha fragt Gott nicht ein einziges Mal, was er tun muss. Jephtha regelt auf seine Weise. Ich werde Richter über Israel, weil ich herrschen will. Ich mache ein Versprechen, das Gott nicht gefällt, damit ich siegreich bin. Ich töte meine eigenen Brüder, was Gott nicht möchte, damit ich meine Macht erhalte. Jephtha handelt immer so impulsiv, instinktiv, so aus der Emotion heraus. Könnte man meinen. Ist aber nicht so. Jephthas fehlende Beziehung zu Gott wird in seinen Handlungen sichtbar. Jephtha hat kein Fundament in seinem Herzen, was Jesus Christus heißt. Das, was impulsiv rauskommt, seine Reaktion ist das, was er in seinem Herzen hat. Er tötet seine Brüder nicht, weil sie ihn provoziert haben, sondern er tötet seine Brüder, weil Groll ganz tief in seinem Herzen schon lange gewohnt hat. Das fehlende Fundament, die fehlende Beziehung zu Gott, sieht man anhand seiner Handlungen. Jephtha weiß, wer Gott ist. Jephtha weiß, was Gott gemacht hat. Aber Jephtha kennt Gott nicht. Er hat keine Beziehung zu ihm. Und Jephtha regiert das Volk Israel nur 6 Jahre. Und dann stirbt er. Und dann wird er irgendwo im Land Gilead beerdigt. Steht noch gar nicht mal der Ort. Ein echt herausforderndes Lebensbild. Eins, man vielleicht doch lieber 1. Korinther 13 liest. Die Liebe ist langmütig. Aber was zeigt dieses Lebensbild mir und dir? Vielleicht bist du genauso. Vielleicht kennst du dich richtig gut in der Bibel aus. Du weißt, wer Gott ist. Du sprichst Gott vielleicht sogar eine gewisse Macht zu. Und manchmal verwendest du ihn auch in deinem Leben. Zum Beispiel bei einem Stoßgebet. Dann nimmst du Beziehung zu Gott auf. Oder als Wunschautomat, wenn dir gerade mal wieder was fehlt. Oder als Verhandlungspartner. Gott, wenn du, dann ich. Vielleicht bist du aber auch einfach nur religiös. Gewisse Dinge sind ja echt heilig. Du betest manchmal sogar das Vaterunser und du hast sogar eine Bibel, die Heilige Schrift, zu Hause. Regelmäßige Besuche im Gottesdienst oder vielleicht in der Messe sind dir wichtig. Es ist ja meine fromme Pflicht als religiöser Mensch. Oder du weißt, dass Gott gut ist. Und daher versuchst du dich auch für gute Sachen einzusetzen. Du investierst dich in Menschen auf positive Art und Weise und möchtest einen positiven Fußabdruck hier auf dieser Erde hinterlassen. Aber kennst du Jesus? Ist Jesus dein Herr und dein Heiland? Weißt du, was ihm Freude macht? Weißt du, was ihm wichtig ist? Ist deine Beziehung zu Jesus in deinen Handlungen erkennbar? Ist er dein Vater, zu dem du eine persönliche Beziehung hast, durch Jesus Christus? Ich kenne dich als Vater. Ich kenne dich als Freund. Die 6 Personen, die sich heute haben taufen lassen, haben genau das vor der Welt bezeugt. Jesus Christus ist mein Herr. Jesus Christus ist mein Erlöser. Jesus Christus ist mein Heiland. Ich habe eine persönliche Beziehung mit ihm und ich möchte ihm mein Leben lang nachfolgen. Ich möchte tun, was er mir sagt. Ich liebe ihn. Ich habe eine Beziehung zu Jesus. Ich wünsche dir, dass du Jesus kennenlernst. Nicht religiös oder nach deinen Spielregeln, sondern so, wie er wirklich ist. Zurück zu unserem Umzug zu Beginn der Predigt. Du hast da deine Nachbarn und du hast die aus dem Fenster gesehen. Wenn du sie nicht aus dem Fenster gesehen hättest, sondern hingegangen wärst und sie kennengelernt hättest, mit ihnen Zeit verbracht hättest, mit ihnen gesprochen hättest, dann würdest du wissen, dass Werner nicht viel Geld hat. Werner ist nur Kfz-Mechaniker. Er kriegt die Autos und repariert die und gibt die wieder ab. Inge liebt auch nicht unbedingt Blumen. Sie pflegt ehrenamtlich die Gräber auf dem örtlichen Friedhof und dafür bekommt sie die Blumen geliefert. Und Michael und Sabine sind nicht ständig im Urlaub. Sie sind für eine Missionsgesellschaft unterwegs und unterstützen Missionare auf dem Missionsfeld und sind deswegen viel auf Reisen. Manchmal ist es bei den Nachbarn so wie bei uns mit Gott. Manchmal wissen wir nur, aber kennen nicht wirklich, weil wir aus der Ferne betrachten und keine Beziehung mit ihm haben. Keine Beziehung mit ihm aufbauen. Wie sieht es bei dir und Jesus aus? Ich möchte, dass du eine Frage in die nächste Woche mitnimmst. Ich möchte, dass du in der nächsten Woche die Frage beantwortest, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Weißt du nur von ihm? Oder kennst du ihn schon? Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du Jesus kennenlernst. Amen.